Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es sollte eine Reise in die Vergangenheit werden. Eine Reise in eine Welt, die über Jahrhunderte vom Lauf der Zeit geformt wurde. Im April 2020 macht sich eine Schweizer Familie auf den Weg, die Geheimnisse ihrer Heimat zu erkunden. Das Ziel ist eine Sandsteinhöhle, in der früher mal mehrere Menschen gelebt haben sollen. Die Höhle liegt recht weit oben auf einem bewaldeten Hügel im Norden der Schweiz und ist gar nicht so leicht zu erreichen. Aber die Familie ist gut ausgerüstet. Es ist nicht ihr erster Ausflug in die Vergangenheit.
Die Vorfreude ist groß, denn das Gefühl, durch so eine Höhle zu wandern, ist unvergleichlich. Die kühle Luft, die einen umschließt und warme Kleidung unabdingbar macht. Der erdige Geruch, fast wie frischer Regen auf trockenem Boden, kombiniert mit einem Hauch von Moos. Die hellen Lichtkegel der Taschenlampen, die die tiefschwarze, allumfassende Dunkelheit durchschneiden und kurze Blicke auf die Höhlenwände ermöglichen. Die raue Textur des Sandsteins, wenn man vorsichtig seine Fingerspitzen darüber wandern lässt.
Doch all das soll die Familie an diesem Tag nicht erleben. Denn der Ausflug, auf den sich alle so gefreut haben, nimmt eine unerwartete Wendung, noch bevor er richtig angefangen hat. Eine erste Überraschung erwartet die Familie schon am Eingang. Der Zugang zur Höhle ist nämlich komplett zugeschüttet, mit Steinen, Ästen und Erde. Eine Hürde, aber kein Hindernis für die abrupten Höhlengänger. Kurzerhand schaufeln sie die Barriere zur Seite und entdecken einen kleinen Eingang, der etwa 30 x 50 cm hoch ist. Um in die Höhle zu kommen, müsste man sich auf den Bauch legen und dann Stück für Stück in die Dunkelheit hineinrobben.
Doch so weit kommt es gar nicht. Denn in der Höhle, nicht weit vom Eingang entfernt, da liegt etwas, das wie ein Mensch aussieht und das sich bei näherem Hinsehen als Leiche eines jungen Mannes darstellt, der hier in der Dunkelheit, vergraben unter Tonnen von Sandstein, den Tod gefunden hat.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo.
Willkommen zurück. Und die heutige Folge führt uns in den Schweizer Kanton Aargau, der im Norden der deutschsprachigen Schweiz liegt, also quasi zwischen Zürich und Basel. Hier steht der Bruggerberg, ein bewaldeter Hügelzug, der etwa 500 Meter hoch ist und seinen Namen von der nahegelegenen Stadt Brugg hat. Der Berg ist bekannt für seine malerischen Wanderwege und Aussichtspunkte, von denen aus man unter anderem einen einmaligen Blick auf die Voralpen hat. Und es gibt eben jene Sandsteinhöhlen, von denen wir gerade in der Einleitung gesprochen haben. Die Höhlen befinden sich zwischen schroffen Felswänden. Einige sind leichter, andere eher schwer zugänglich. Und eine von ihnen ist vor noch gar nicht so vielen Jahren Schauplatz eines grausamen Verbrechens geworden.
Aber beginnen wir ganz von vorn, nämlich mit einem jungen Mann namens Dejan, der zusammen mit seiner Familie ganz in der Nähe von Zürich lebt. Im Dezember 2018, als dieser Fall beginnt, da ist Dejan 24 Jahre alt. Er hat zwei Schwestern, mit denen er sich gut versteht, und auch zu seinen Eltern hat er ein vertrautes, liebevolles Verhältnis. Wir reden hier also über ein sicheres, stabiles Umfeld, in dem Dejan einfach so sein kann, wie er ist. Wegen einer Entwicklungsverzögerung wirkt Dejan aber jünger als Mitte 20. Ihm wurde schon als Kind eine leichte kognitive Störung diagnostiziert und er stottert ein bisschen beim Sprechen. Doch das hält ihn nicht davon ab, nach der Schule in die Lehre zu gehen.
Er absolviert erfolgreich seine Ausbildung bei einer Fahrzeugeinrichtungsfirma und findet danach eine feste Anstellung in dem Bereich. Seine Kollegen schätzen ihn als gewissenhaft, kollegialen und hilfsbereiten Mitarbeiter, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Also eigentlich ist alles gut. Wobei nicht ganz. Denn Dejan hat zwar eine tolle Familie, aber ihm fehlt ein richtiger Freund. So ganz wollte das mit den Freundschaften bisher nämlich irgendwie nicht hinhauen, bis er dann im Dezember 2018 den jüngeren Pascal kennenlernt.
Pascal ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und hat sein ganz eigenes Päckchen zu tragen. Schon von klein an gilt er als verhaltensauffällig. Seine Eltern suchen Hilfe in verschiedenen Heimen. Doch Pascal scheint nirgendwo wirklich anzukommen. Immer wieder fällt er mit aggressivem Verhalten auf. Weder als Kind noch als Jugendlicher scheint er Hilfsangebote wirklich annehmen zu wollen. In seinen Teenagerjahren wird er dann sogar straffällig. Diebstahl, Körperverletzung. Seine Akte wird noch länger. Als er Dejan kennenlernt, da ist er gerade arbeitslos. Pascal lebt zu diesem Zeitpunkt allein in einer Wohnung, die er aber auch nur dank staatlichen Sozialhilfen finanzieren kann.
Das Zusammenleben mit seiner Familie scheint, so berichten unsere Quellen, nie wirklich geklappt zu haben. Er hat auch keine Ausbildung, was die Arbeitssuche erschwert und ist stets knapp bei Kasse. Wie genau die beiden Jungs sich kennengelernt haben, ist leider nicht bekannt. Einige Quellen behaupten, sie seien Arbeitskollegen, was aber der Tatsache widerspricht, dass Pascal arbeitslos ist. Tatsächlich umschiffen die meisten unserer Quellen das Thema einfach. Fest steht auf jeden Fall, dass bei dieser Begegnung zwei unterschiedliche Welten aufeinandertreffen.
Wir haben also einmal den behüteten, finanziell gut gestellten Dejan, der arbeitet und auf ein stabiles soziales Netzwerk zurückgreifen kann. Und wir haben Pascal, der viel auf sich allein gestellt ist und den Dreh irgendwie nicht so richtig hinkriegt, obwohl er sich all das auch wünschen würde, was Dejan hat. Pascal sagt später über sich selbst, dass er ein einsamer Wolf sei. Und es wirkt so, als sei er ein recht unglücklicher einsamer Wolf. Umso mehr Bedeutung hat für ihn also nun, dass Dejan in sein Leben tritt. Der etwas ältere, erfolgreiche Dejan, den Pascal irgendwie beneidet, aber gleichzeitig auch auf ihn herabsieht. Pascal kriegt schnell heraus, dass Dejan sich einen sehr guten Freund wünscht und bereit ist, sehr viel dafür zu geben.
Die beiden unternehmen viel gemeinsam. Sie fahren zum Beispiel in den Europapark, machen Städtetrips oder gehen wandern. Wenn dabei Kosten anfallen, übernimmt Dejan meist die Rechnung. Er weiß, dass Pascal selbst nicht viel Geld hat und freut sich, seinem Freund diese Freude machen zu können. Dejan ist happy, dass er jemanden gefunden hat, mit dem er so eine tolle Zeit verbringen kann. Endlich jemand, der auch unternehmenslustig ist und nicht nur herumhängt. Eine neue Welt eröffnet sich ihm und auch seine Familie freut sich für Dejan über den neuen Freund. Nur seine Schwester hat kein so gutes Bauchgefühl bei Pascal, doch das sagt sie niemandem. Sie will ihrem Bruder die Freundschaft nicht verderben. Sie weiß ja, wie wichtig ihm das ist.
Der Titel dieser Folge verrät euch ja vielleicht schon, dass sich zwischen den beiden Jungs vielleicht nicht die gesündeste Freundschaft entwickelt. Konfliktpotenzial ist ja schon genug in der kurzen Beschreibung angelegt, die wir euch von Pascal und Dejan gegeben haben. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Dejan meist alles bezahlt und dass seine Großzügigkeit schnell auch von Pascal erwartet wird. Aber Dejan beschwert sich nicht. Dafür bedeutet ihm die Freundschaft zu viel. Pascal ist sein bester Freund. Deshalb stellt Dejan anfangs auch gar nicht in Frage, dass Pascal ihn immer wieder zu sogenannten Mutproben auffordert.
Werbung. Werbung Ende.
Pascal, der mehr als 4 Jahre jünger ist, möchte Dejan dabei helfen, ein richtiger Mann zu werden. Dazu muss Dejan Challenges bestehen, die Pascal sich für ihn ausdenkt. Dabei geht es darum, Mut, Kraft und Geschicklichkeit zu beweisen. Er behauptet, diese Challenges seien Teil eines größeren Spiels, das angeblich in der ganzen Schweiz gespielt werde. Dadurch will er Dejan den Eindruck vermitteln, cool und irgendwie auch up-to-date zu sein mit den aktuellen Trends. Es gehe bei diesem Spiel darum, so Pascals Erklärung, Punkte zu sammeln. Wer am meisten Punkte habe, gewinnt. Wer an einer der Herausforderungen scheitert, fliegt raus. Und rausfliegen will Dejan auf keinen Fall.
Und das, obwohl Dejans eigenes Bauchgefühl mehr als einmal Zweifel an diesen Mutproben verspürt. Denn was sich Pascal für seinen angeblichen Freund ausdenkt, das ist echt gefährlich. Er lässt Dejan zum Beispiel über einen Brückengeländer balancieren, während Pascal ihn dabei filmt und laut seine Ungeschicklichkeit kommentiert. Wenn Dejan nicht macht, was Pascal ihm aufträgt, dann droht er kurzerhand damit, die Freundschaft zu beenden und Dejans Nummer auf seinem Telefon zu sperren. Pascal findet das Ganze sehr amüsant. Ihm gefällt es anscheinend, diese Macht zu haben und diesen Einfluss auf Dejan auszuüben. Außerdem sind die Challenges ein gutes Mittel gegen Pascals Langeweile. Endlich ist mal was los in seinem Leben. Ein bisschen Action, wie er es später selbst bezeichnen wird.
Dejan macht das Spiel mehrere Monate lang mit, doch sein ungutes Bauchgefühl lässt sich einfach nicht wegdenken. So sollte sich eine Freundschaft eigentlich nicht anfühlen. Und das weiß Dejan auch. Er braucht einige Anläufe, aber dann ringt er sich doch durch und schreibt Pascal, dass er in Zukunft weniger Zeit mit ihm verbringen will. Dass sie sich zum Beispiel nur noch alle 2 Wochen statt jede Woche treffen könnten, damit Dejan sich mehr auf andere Kontakte in seinem Leben konzentrieren könne. Pascal gibt sich gelassen. Doch in Wahrheit ist die Zurückweisung für ihn schwer zu ertragen. Wenn, dann will er es sein, der über die Intensität ihrer Freundschaft bestimmt. Nicht Dejan. Er, Pascal, hat die Zügel in der Hand.
Am Sonntag, den 31. März 2019, da machen sich die beiden Jungs auf den Weg in den Kanton Tessin. Der liegt im Süden der Schweiz und grenzt schon an Italien. Der Kanton ist bekannt für sein mildes Klima und das mediterrane Ambiente. Einige bezeichnen ihn sogar als die Sonnenstube der Schweiz. Berge, Palmen, Seen, charmante Städte und Dörfer, also die ideale Umgebung für einen Wanderausflug. Pascal und Dejan haben auch ein ganz konkretes Ziel. Sie wollen einen Berg hinaufsteigen, der etwas mehr als 1500 Meter über dem Meeresspiegel liegt und von dem man aus einen einmaligen Ausblick auf den Lago Maggiore hat. Zu diesem Zeitpunkt kennen sie sich ungefähr 4 Monate.
Sie kommen auch, wie geplant, oben an. Nur, als sie sich gerade an den Abstieg machen wollen, passiert etwas Unerwartetes. Es ist circa 15 Uhr, als die beiden einen schmalen Weg entlang wandern. Der Hang neben ihnen fällt mehrere hundert Meter steil ab und plötzlich stolpert Dejan und stürzt den Hang hinab. Wie durch ein Wunder bleibt er in einer Felsspalte stecken, fast ohne Verletzungen. Er schafft es, sein Handy aus der Tasche zu holen und den Rettungsdienst zu alarmieren. Die Rega, also die Schweizer Luftrettung, kommt per Helikopter und birgt Dejan mit Hilfe einer Seilwinde, die man zu ihm herunterlässt.
Der Schreck ist natürlich groß, aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Hätte Dejan da nicht so ein seltsames Gefühl? Er hat nämlich den Eindruck, von Pascal gestoßen worden zu sein. Aber würde sein Freund sowas wirklich tun? Nein, das kann nicht sein. Da ist Dejan sich sicher. Er muss sich irren. Obwohl er eigentlich tief in sich weiß, dass er nicht einfach so aus Versehen den Hang hinuntergestürzt ist. Dejan ruft seine Familie an. Seine Eltern und seine Schwestern sind gerade gemeinsam spazieren und alle hören erschrocken und gleichzeitig aber auch erleichtert seinen Bericht an. Dejan erzählt auch von seinem Verdacht, dass Pascal ihn geschubst hat, verwirft diesen Gedanken aber gleichzeitig schon wieder.
Von seinem besten Freund so einen steilen Hang hinuntergestoßen zu werden, das sei doch völlig abnormal, findet Dejan. Auch seine Familie zweifelt daran, dass jemand einen Freund absichtlich in solch eine Gefahr bringen würde. Das wäre ja fast ein Mordversuch und das scheint allen vollkommen absurd. Eher gehen sie davon aus, dass Pascal selbst gestolpert sein könnte und in der Folge hätte er dann aus Versehen Dejan gestoßen. Die Erleichterung, dass Dejan nichts passiert ist, ist bei allen viel größer als die Frage nach dem Grund, warum er abgestürzt ist.
Ja, und ihr kennt das ja vielleicht auch, dass man manchmal in einem bestimmten Moment vielleicht schon ein Bauchgefühl hat, aber man das nicht so richtig wahrhaben möchte und diesen Gedanken dann eben schnell wieder, ja, von sich stößt und erst im Nachhinein, viele Zeit später, denkt, ich habe es doch eigentlich ganz genau gewusst, warum war ich damals nicht ehrlich zu mir selbst? Also ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, hat sich bestimmt schon mal bei genau so einer Situation erwischt. Eine gute Woche später, am 7. April 2019, da brechen Pascal und Dejan wieder zu einem Wanderausflug auf. Pascal hat alles geplant. Er schreibt Dejan an diesem Morgen, welche Zugverbindung er nach Bruck nehmen soll. Bruck, das haben wir ja ganz am Anfang der Folge schon mal erwähnt, das ist eine kleine Stadt im Norden der Schweiz und die liegt ganz nah am Bruggerberg, dem bewaldeten Hügel, der seinen Namen von dieser kleinen Stadt hat. Und damit schließt sich auch so langsam der Kreis zur Einleitung. Denn Pascal will mit Dejan hoch auf den Bruggerberg steigen. Dejan soll dort nämlich eine ihrer Challenges nachholen, die er zuvor nicht geschafft hat.
Tatsächlich geht Dejan davon aus, dass Pascal ihm an diesem Tag die Freundschaft kündigen wird. Dejan weiß, dass er die Challenge auch beim zweiten Versuch nicht schaffen wird. Was in der Konsequenz bedeutet, dass Pascal wohl ein für alle Mal einen Schlussstrich unter ihre Freundschaft ziehen wird. Immerhin hat er oft genug mit dem Ende der Freundschaft gedroht, sollte Dejan seine Herausforderung nicht meistern. Also schickt Dejan Pascal schon am Morgen eine Nachricht, in der steht: Ich sage dir jetzt schon, es war schön, dich kennengelernt zu haben und eine schöne Zeit noch und hoffentlich bis irgendwann. Es ist zwar traurig, dass wir uns nicht mehr sehen, aber es ist halt so. Wenig später schickt dir Jan noch eine Nachricht hinterher. Heute müssen wir genießen.
Um kurz nach 10:30 kommt Dejan in Bruck an. Pascal wartet da schon auf ihn. Und tatsächlich beginnt der gemeinsame Ausflug so, wie Dejan befürchtet hat. Nicht gut. Er scheitert nämlich erneut an der Challenge und Pascal ist alles andere als zufrieden mit ihm. Es kommt zum Streit und Pascal bietet Dejan eine allerletzte Möglichkeit an, ihre Freundschaft noch zu retten. Die ultimative Mutprobe. Jeder von ihnen müsse sich 10 Minuten lang in eine Sandsteinhöhle legen und darin ausharren. Ohne Handy, ohne Uhr und ohne Jacke.
Die Höhle, zu der Pascal Dejan führt, liegt oberhalb eines Spazierwegs am Bruggerberg. Das Gelände dort ist steil und nur schwer zugänglich, weshalb die beiden ganz schön klettern müssen, bis sie am Eingang sind. Die Höhle ist von dem Spazierweg aus nicht ersichtlich. Das heißt, hier oben wird die zwei Jungs niemand so schnell entdecken. Der Zugang zur Höhle, das hatten wir am Anfang auch schon gesagt, ist super schmal, gerade 30 x 50 cm hoch und breit. Diese Größe kann man ungefähr mit einem kleinen Ofen oder einer Mikrowelle vergleichen. Dahinter wartet nichts als Dunkelheit. Es ist also, als würde man sich in ein kleines schwarzes Loch reinzwängen.
Dejan will Pascal bei der Mutprobe den Vortritt lassen, doch der besteht vehement darauf, dass Dejan sich zuerst in die Höhle legt. Nach einigem Hin und Her fasst Dejan schließlich all seinen Mut zusammen, zieht seine Jacke aus, legt Handy und Uhr ab und kriecht mit Armen und Kopf voran in das dunkle Loch. Damit ihr euch noch besser vorstellen könnt, wie klein dieser Höhleneingang wirklich ist, haben wir euch ein Foto in den Shownotes verlinkt. Und Patrick, würdest du da reinkriechen?
Auf gar keinen Fall. Also ich habe so ein paar Ängste. Und diese Höhlen, das gehört auf jeden Fall dazu, ne? Wo du auch nicht weißt, was dich da denn erwartet. Besonders so kleine, schmale Gänge, wo du dich dann durchzwängen musst. Und es gibt ja dann auch wirklich diese Horrorgeschichten, dass dann irgendwelche Höhlenforscher bisher unbekannte Höhlen erforschen wollen und stecken bleiben und da dann eben auch versterben. Und deswegen alleine habe ich da schon, also da bin ich komplett raus. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, auf gar keinen Fall. Also dieser Höhleneingang, der ist wirklich winzig klein. Du blickst wirklich ins tief schwarze Nichts. Und ich muss sagen, ich hätte auch Angst vor irgendwelchen Krabbelfiechern, vor irgendwelchen Tierchen da drin. Und ich finde die Vorstellung super krass, dass Dejan da einfach mit dem Kopf voran reingekrochen ist. Weißt du, andersrum könnte ich es mir vielleicht noch vorstellen, mit den Füßen zuerst rein, ne, dass der Kopf aber noch schön oder der ganze Oberkörper noch schön draußen bleibt. Aber dass der Kopf voran da reingekrochen ist, das finde ich wirklich richtig krass. Also schaut euch das Foto mal an. Das ist super, super klein und ich hätte einfach nur Schiss, dass ich da stecken bleibe und nicht mehr alleine rauskomme.
Das waren etwa 14.20 Uhr, als Dejan tatsächlich in die Höhle robbt. Pascal steht draußen und stoppt die Zeit dabei. Die beiden Jungs unterhalten sich und eine Minute nach der anderen vergeht. Doch dann, nach etwa 6 Minuten, greift Pascal nach einem Ast und hebelt damit einen riesigen Stein vor den Höhleneingang. Der wiegt etwa 50 bis 60 Kilo. Und plötzlich, im Stockfinsteren, gerät Dejan in Panik. Er ruft Pascal zu, die Reger, also die Luftrettung, zu alarmieren. Anscheinend geht er davon aus, dass aus Versehen etwas vor den Eingang gefallen ist. Doch Pascal holt keine Hilfe, ganz im Gegenteil.
Denn er sucht einen zweiten Stein, den er vor den Eingang rollt, und schüttet die Höhle dann mit Schutt und Sand weiter zu. Mehrere Stunden lang ist er damit beschäftigt, denn er will, dass niemand mehr ahnt, dass hinter all den Steinen, Ästen und Blättern eine Höhle liegt. Während der ganzen Zeit klopft und schreit Dejan um Hilfe, aber Pascal ignoriert ihn. Er gräbt seinen Freund also bei lebendigem Leib ein. In einer engen, sehr dunklen und sehr kalten Sandsteinhöhle. Und nochmal zur Betonung. Dejan denkt, Pascal sei sein bester Freund. Das ist so krass, aber es geht noch weiter.
Denn Pascal macht nun ein Lagerfeuer vor dem zugeschütteten Eingang und brät sich eine Wurst. Er brät sich also eine Schweizer Brühwurst aus Rindfleisch, während er Dejans panischen Hilferufen lauscht. Als Pascal seinen Imbiss beendet hat, wirft er Dejans Handy ins Feuer. Vergräbt dessen Jacke im Waldboden und steckt die Armbanduhr ein. Die will er behalten. Das verkohlte Handy schleudert er später ins Gebüsch. Das wird niemand mehr finden. Dann fährt Pascal nach Hause, zieht seinen Schlafanzug an und legt sich schlafen.
Am nächsten Tag, dem 8. April 2019, da fährt Pascal gegen Abend zurück zur Höhle. Er hört immer noch Klopfgeräusche, denn anscheinend ist Dea noch am Leben. Doch Pascal überlegt es sich nicht anders. Er steht einfach nur da und tut nichts, gar nichts. Wie furchtbar muss das für Dejan in der Höhle gewesen sein? Ob er vielleicht noch gedacht hat, dass Hilfe kommt? Ob er die Hoffnung aufgegeben hat? Ob er wusste, dass doch Pascal dahinter steckt? Diese ganze Panik, die er verspürt haben muss, plus ja den Verrat der Freundschaft, das ist echt krass, was der dadurch leben musste. Dejans Familie hat ihren Sohn zu diesem Zeitpunkt längst als vermisst gemeldet. Nämlich seit er am Abend zuvor nicht von dem Wanderausflug mit Pascal nach Hause gekommen ist. Die Polizei ruft bei Pascal an, um ihn zu fragen, ob er irgendwas zu Dejans Verbleib weiß. Pascal verneint. Sie hätten sich am gestrigen Nachmittag verabschiedet und seien dann beide getrennte Wege gegangen, sagt er.
Man glaubt Pascal. Und natürlich wird nach Dejan gesucht. Doch zwischen den vielen Bäumen und Wegen des Bruggerbergs ist es gar nicht so leicht, Spuren von ihm zu finden. Vor allem, da ja auch immer viele Touristen dort unterwegs sind. Die Polizei muss auch davon ausgehen, dass Dejan vielleicht den Berg allein wieder hinabgestiegen ist. Ihm könnte alles Mögliche zugestoßen sein. Pascal erzählt natürlich nicht, dass es Streit gab und sie bei den Höhlen waren. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate. Dejan ist wie vom Erdboden verschluckt.
Seine Familie klemmt sich an die Hoffnung, dass er eines Tages doch plötzlich wieder auftauchen wird, dass sich sein Verschwinden doch irgendwie erklären lassen kann. Aber sie wissen auch, dass es untypisch für ihn ist, einfach so zu verschwinden. Irgendwas muss passiert sein. Pascal ruft in der Zeit nach seiner Tat mehrfach Dejans Schwester an, um sich nach dem Stand der Suche zu erkundigen.
Und dann, am 5. April 2020, also fast genau ein Jahr nach Dejans Verschwinden, entdeckt die Familie, die ihr schon aus der Einleitung kennt, auf ihrer Sandsteinhöhlen-Erkundungstour Dejans Leichnam im Inneren des Höhleneingangs. Kurz zur Erinnerung, der Eingang war ja eigentlich zugeschüttet, aber die Familie hatte ihn wieder freigeräumt, um sich selbst Zugang zu der Höhle zu verschaffen. Hätten sie die ganzen Steine und Co. vor dem Eingang einfach liegen gelassen, wäre Dejan wohl noch lange Zeit nicht gefunden worden. Dejan liegt oberkörperfrei in der Höhle. Wir wissen ja, dass er nur mit T-Shirt bekleidet in die Höhle gekrochen ist und seine Jacke draußen gelassen hat. Das T-Shirt muss er sich also selbst ausgezogen haben, als er schon in der Höhle eingeschlossen war. Die Polizei steht jetzt vor einem großen Rätsel und nur Pascal weiß, was wirklich geschehen ist. Für ihn beginnt nun das große Bangen. Wird man ihm auf die Schliche kommen?
Als nächstes wird eine Sonderkommission ins Leben gerufen, die Dejans Tod aufklären soll. Denn dass es sich um ein Verbrechen handelt, das steht außer Frage. So wie die Höhle von außen zugeschüttet war, kann es nur ein Mensch mit voller Absicht getan haben. Auch wenn an Dejans Körper selbst keine Gewalteinwirkung festgestellt werden konnte, so ist doch ziemlich sicher davon auszugehen, dass man es hier mit Mord zu tun hat. Alles deutet darauf hin, dass Dejan in der Höhle erfroren ist. Man schätzt, dass er etwa 16 bis 24 Stunden überlebt hat, bis sein Körper gegen die Unterkühlung nicht mehr ankämpfen konnte.
Wenn jemand erfriert, dann sinkt zunächst die Temperatur der äußeren Körperhülle, damit die lebenswichtigen Organe weiterhin funktionieren. Der Körper gerät dabei in einen Zustand der Erregung, bei dem der Sterbende alles ganz bewusst wahrnimmt. Die Muskeln beginnen zu zittern, Atmung und Herzschlag werden schneller. In der zweiten Phase des Erfrierens wird alles gedämpft. Der Atem geht langsamer und auch das Herz schlägt langsamer. Der Sterbende fühlt sich verwirrt, das Bewusstsein ist eingeschränkt. Es kann zu einem Phänomen kommen, das sich Kälteidiotie nennt und das auch Dejan so erlebt haben muss.
Denn kurz vor dem Tod, da weiten sich die Gefäße wieder, die sich vorher zum Schutz der lebenswichtigen Organe zusammengezogen haben und das Blut schießt zurück in die unterkühlten Extremitäten. Dem Sterbenden wird dabei extrem warm, deshalb zieht er sich aus. Wenn eine Person dieses Stadium an Unterkühlung erreicht, dann ist sie nicht mehr in der Lage, sich selbst zu helfen. Man weiß heute, dass so eine Kälteidiotie eintreten kann, wenn die Temperatur des Körpers unter 32 Grad sinkt. Tatsächlich ist es also gar nicht so unüblich, dass Menschen, die erfrieren, sich vorher ausziehen.
In vielen dieser Fälle wird dann bei den Ermittlungen fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es sich um ein Sexualverbrechen handelt, weil man natürlich nicht direkt an Kälteidiotie denkt. Dejan ist letztendlich vermutlich an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Nach Stunden voller Todesangst, Panik, Schmerz und Verzweiflung. Ein absolutes Horrorszenario. Ganz genau kann man den Sterbeprozess allerdings nicht mehr nachvollziehen, da sich der Zustand des Leichnams nach einem Jahr in der Höhle nur noch eingeschränkt beurteilen lässt.
Die Polizei richtet sich zunächst mit mehreren Fragen an die Bevölkerung. Man will wissen, ob jemand zum Zeitpunkt von Dejans Verschwinden, also an dem Sonntag vor einem Jahr, an dem er mit Pascal wandern war, irgendwelche verdächtigen Personen oder Vorkommnisse in der Nähe des Bruggerbergs beobachtet habe. Und natürlich, ob jemand Dejan selbst gesehen habe und ob er mit jemandem unterwegs war. Das öffentliche Entsetzen über den Mord ist riesig und die Hilfsbereitschaft entsprechend groß. Aber wirkliche Tatverdächtige gibt es nicht. Bis auf den einen.
Der eine Freund, den Dejan hatte und mit dem er nachweislich den Tag seines Todes verbracht hat, nämlich Pascal. Die Polizei beginnt, Pascals Telefonate abzuhören und setzt sogar einen verdeckten Ermittler auf ihn an. Dabei findet man heraus, dass Pascal wohl Selbstgespräche mit sich führt und das in unterschiedlichen Stimmlagen. Er lebt allein in seiner Wohnung und ist jetzt, da Dejan tot ist, natürlich noch einsamer als zuvor. Pascal weiß längst, dass er in dem Mordfall verdächtigt wird. Nicht zuletzt, da die Polizei sogar bei seinen Eltern zu Hause war und dort nach Beweisen gesucht hat.
Pascal hatte seinem Vater nämlich an dem Tag des Mordes noch ein Selfie geschickt, das ihn und Dejan auf dem Bruggerberg zeigt. Dieses Foto will die Polizei jetzt als Beweismittel gegen ihn nutzen und beschlagnahmt deshalb das Handy und den Computer seines Vaters. Pascal selbst hat sein Handy seit der Tat mehrere Male gewechselt. Alte Fotos sind bei ihm also nicht mehr zu finden. Pascals Vater weiß allerdings nichts von solchen Fotos, oder zumindest behauptet er das. Er habe nur mal Bilder gesehen, die Pascal vom Berg herunter gemacht habe, aber keine, auf denen jemand zu sehen gewesen sei.
Die Polizei nimmt in Pascals Elternhaus außerdem Gartenwerkzeug mit, da man davon ausgeht, dass der Täter die Höhle mit Hilfsmitteln zugestüttet haben könnte. Pascal wohnte zum Zeitpunkt der Tat zwar gar nicht zu Hause, aber das Haus seiner Eltern liegt nur etwa 3 Minuten zu Fuß vom Bruggerberg entfernt. Man untersucht Handy, Computer und die Werkzeuge, kann aber tatsächlich nichts Verdächtiges entdecken. Die Eltern glauben natürlich an Pascals Unschuld. Irgendwie verständlich, immerhin ist er ja auch ihr Kind. Doch die Polizei ist sich mittlerweile sicher, dass Pascal mehr weiß, als er zugibt. Auch wenn bei seiner Befragung noch nichts Handfestes herumgekommen ist. Es ist die einzig logische Erklärung.
Am 29. März 2021, also fast ein knappes Jahr nach dem Leichenfund und knapp 2 Jahre nach der Tat, wird Pascal verhaftet, zum großen Schock seiner Eltern. Der Druck auf Pascal erhöht sich und ihm dämmert, dass er die Tat nicht länger vertuschen kann. Also gesteht er alles. Er gibt sogar zu, dass er Dejan eine Woche vor dem Ausflug zum Bruggerberg den Abhang hinuntergestoßen habe. Also dass er mit Dejan im Süden der Schweiz wandern war. Diese Aussage wird er später allerdings wieder zurückziehen und behaupten, dass Dejan ausgerutscht sei. Doch mit seinem Geständnis besiegelt Pascal sein Schicksal. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie genau dieses Schicksal aussehen wird.
Vor Gericht muss er sich wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Also auch für das vermeintliche Schubsen im Süden der Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt ist Pascal mittlerweile 23 Jahre alt. Also immer noch 1 Jahr jünger, als Dejan bei seinem Tod war. Die Staatsanwaltschaft wirft Pascal vor, Dejans Tod aus niedrigen Beweggründen absichtlich herbeigeführt und dabei besonders grausam gehandelt zu haben. Pascal, der ja bei dem Verhör nach seiner Festnahme recht gesprächig war, behauptet nun, von seinen Aussagen nichts mehr zu wissen. Er gibt sich ahnungslos und sagt, er erinnere sich überhaupt gar nicht mehr, was an dem Tag vorgefallen sei.
Schon nach wenigen Minuten des Prozesses verlangt Pascal eine Toilettenpause. Aber nicht, weil er so dringend aufs Klo muss, sondern weil er es im Gerichtssaal einfach nicht aushält. Die ganze Aufmerksamkeit, die bohrenden Fragen, all die Emotionen der Anwesenden. Er hat Angst. Deshalb weigert er sich schlicht, die Toilette dann wieder zu verlassen. Man findet aber eine Lösung, indem man Pascal von da an aus dem Nebenzimmer an dem Prozess teilhaben lässt, per Videoübertragung. Sein Gesicht wird dabei groß auf eine Leinwand im Gerichtssaal projiziert.
Doch während Pascal an einem Tag behauptet, sich nicht erinnern zu können, so gibt er an einem anderen Tag dann doch Antworten auf die Fragen des Richters. Alles, was der Richter über den Mord wissen will, erzählt Pascal ohne jegliche Emotion. Seine Distanziertheit, zusammen mit der Tatsache, dass er nicht einmal persönlich bei seinem Prozess anwesend ist, ist für Dejans Angehörige kaum zu ertragen. Pascal zeigt keine Reue. Der Richter fragt Pascal unter anderem, ich zitiere, was muss ein Mensch für Eigenschaften haben, um ihr Freund zu werden?
Und Pascal antwortet, ich weiß gar nicht, ich schaue nicht speziell auf etwas, aber es geht um Ehrlichkeit und Vertrauen.
Und der Richter weiter, verfügte Dejan über diese Eigenschaften?
Und Pascal, das kann ich so nicht sagen, ich habe ihn zu wenig lange gekannt. Ja, und dann wäre da natürlich noch die Frage nach dem Motiv. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass man Pascal niedrige Beweggründe vorwirft. Aber was genau sind diese Gründe? Die Staatsanwaltschaft spricht von Neid und Missgunst. In einer Vernehmung hat Pascal gegenüber der Polizei einmal gesagt, dass es Dejan genauso scheiße gehen solle wie ihm selbst. Dejan hatte alles, was Pascal vom Leben verwehrt geblieben ist. Geld und einen Job. Während Pascal sich selbst als jemanden betrachtet, der nichts kann und nur Schulden hat.
Werbung. Werbung Ende.
Er hat Dejan für das bezahlen lassen, was in seinem Leben alles schiefgelaufen ist. Ohne, dass Dejan irgendwas für Pascals Probleme konnte. Im Gegenteil. Er hat versucht, Pascal das Leben zu verbessern. War großzügig ihm gegenüber und hat alles dafür getan, damit Pascal sein Freund wird und bleibt. Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und 4 Monaten wegen Mordes, versuchten Mordes und einiger Nebendelikte. Zudem sei eine stationäre Maßnahme anzuordnen, wie das Gesetz es für schwer gestörte Täter vorsehe. Und zwar in einem kontrollierten, gesicherten Setting, da Pascal nach wie vor als gefährlich einzustufen sei.
Pascals Anwalt versucht, auf Schuldunfähigkeit zu plädieren, aber ohne Erfolg. Ein forensischer Psychiater attestiert Pascal zwar eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und ADHS, aber er stuft Pascal als voll einsichts- und steuerungsfähig zur Tatzeit ein. Es besteht kein Zweifel, dass Pascal sich bewusst dafür entschieden habe, die Höhle nicht wieder zu öffnen. Er stellt außerdem fest, dass Pascal über eine verminderte Intelligenz verfügt, mit einem IQ von 71. Und nur zum Vergleich, der durchschnittliche IQ liegt bei ungefähr 100.
Der Psychiater diagnostiziert bei Pascal eine hepiphrene Schizophrenie, die das Denken, die Emotionen und den Antrieb eines Betroffenen stark beeinträchtigen kann. Wahnvorstellungen und Halluzinationen kommen bei diesem Typ der Schizophrenie nur selten vor. Dafür stehen die Veränderungen des Gefühls und Gemütslebens im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund lassen sich auch vielleicht Dialoge wie der folgende besser einordnen, zu denen es während des Prozesses kommt. Der Richter sagt, laut ihren Aussagen haben sie immer weiter zugemacht, bis man nichts mehr von Dejan gehört hat.
Und Pascal antwortet, genau, ich glaube, ja.
Der Richter, als der Eingang zur Höhle blockiert war, haben Sie gleich daneben etwas gemacht?
Ja, ich habe ein Feuer gemacht.
Was haben Sie am Feuer gemacht?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe etwas gebretelt.
Sie haben eine Wurst gebretelt, während Dejan direkt unter Ihnen Todesängste litt. Warum haben Sie das getan?
Ich hatte wohl Hunger.
Was haben Sie gedacht, als Sie die Wurst gegessen haben?
Ich habe nichts gedacht. Und auch Pascals Abschlussworte in dem Prozess trägt er völlig emotionslos vor. Er liest einen kurzen Brief vor, der wie folgt lautet. Wir zitieren: Es tut mir von tiefstem Herzen leid. Ich entschuldige mich bei der Familie, dass ich den Sohn so brutal umgebracht habe. Ich bereue die Tat sehr und wünschte, dass ich die Zeit zurückdrehen könnte. Dann verabschiedet er sich mit den Worten: Gut, das wär's, glaube ich, gewesen.
Das Gericht fällt ein klares Urteil. Pascal muss 19 Jahre und 2 Monate in Haft. Damit verhängt das Gericht sogar ein noch härteres Strafmaß als ursprünglich von der Staatsanwaltschaft gefordert. Die Neue Züricher Zeitung zitiert den Richter bei seinem Urteilsspruch mit den folgenden Worten: Die Kälte, die zu Dejans Tod geführt hat, widerspiegelt ihre Gefühlskälte. Sie tragen die Verantwortung. Sie sind der Totengräber von Dejan. Der Richter bezeichnet die Tat und Pascals Verhalten danach als unbegreiflich. Das ist einfach nur ein unmenschliches und bestialisches Handeln. Jede einzelne Sekunde war der blanke Horror und Psychoterror. Wir haben einen Aktenumfang von 2 Metern. Und in diesen 2 Metern sehen wir keinen Millimeter Reue.
Zusätzlich zu der Haft wird Pascal eine sogenannte kleine Verwahrung angeordnet. Das ist eine stationäre Therapie für gefährliche Täter mit schwerer psychischer Störung, die in einer geschlossenen Einrichtung stattfindet. Die Therapiezeit wird Pascal auf die Haft angerechnet. Man geht davon aus, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die therapeutische Behandlung erste Ergebnisse zeigen wird. Pascals Entlassung aus der Kleinverwahrung hängt einzig und allein vom Erfolg der Therapie ab. Bei Bedarf kann die auch verlängert werden.
Pascals Anwalt erhebt Berufung gegen das Urteil, doch die hat keinen Erfolg. Bei seinem Urteilsspruch ist Pascal 23 Jahre alt. Das heißt, wenn er wieder rauskommt, ist er Anfang 40 und hat noch einen großen Teil seines Erwachsenenlebens vor sich. Als das Urteil gesprochen ist, steht Pascals Mutter auf und umarmt ihren Sohn lange und innig. Es ist unklar, wann Pascal seine Eltern wiedersehen darf. Dann werden Pascal Hand- und Fußfesseln angelegt und er wird zurück ins Gefängnis gebracht, mit einer Jacke über dem Kopf, um ihn vor den Kameras neugieriger Journalisten zu schützen.
Ja, tatsächlich gibt es im Internet auch keine Fotos, auf denen sein Gesicht unverpixelt zu sehen ist. Das wird gemacht, um ihm die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach seiner Haft nicht noch schwerer zu machen. Bis dahin hat Pascal aber noch einen langen Weg vor sich. Nach einem Vorfall, bei dem er einen anderen Häftling mit einem Brotmesser angegriffen hat und ihm dabei ins Gesicht geschnitten haben soll, wird er in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt, wo er in Einzelhaft muss. Als Grund für den Angriff gibt Pascal an, dass der andere Häftling seine Mutter beleidigt und ihn angehustet habe.
Auch in der psychiatrischen Klinik, wo er die Therapie macht, soll es schon zu einem Vorfall gekommen sein. Dort soll Pascal einen Aufseher angegriffen, ihn ins Gesicht gebissen und ihm eine Rippe gebrochen haben. So viel zu Pascal. Und Dejan? Es bleibt die Erinnerung an einen jungen Mann, der ein großes Herz hatte und einfach nur einen Freund finden wollte. Die Erinnerung, die von seiner Familie und seinen Arbeitskollegen aufrechterhalten wird, die von nun an jeden Tag mit dem Loch leben muss, das in ihre Mitte gerissen wurde.
Die Sandsteinhöhle am Brugger Berg, in der Dejan den Tod gefunden hat, ist heute übrigens geschlossen. Niemand kann da mehr rein und das ist auch gut so. Und damit beenden wir die heutige Folge der Schwarzen Akte mit einem Fall aus der Schweiz, der sich in der Vergangenheit jetzt ziemlich oft gewünscht wurde. Deswegen dachten wir uns, erzählen wir die Geschichte von Dejan und das ist ja eine wirklich krasse Geschichte. Wie ist es euch beim Zuhören ergangen? Was sind eure Gedanken zu dieser toxischen Freundschaft? Ich weiß, das Wort toxisch wird ziemlich oft verwendet in Freundschaften und Beziehungen, aber ich glaube, wir können wirklich mit 100%iger Sicherheit sagen, dass diese Freundschaft wirklich toxisch war. Wir freuen uns natürlich immer, von euch zu lesen, gerne bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche Dienstag in die neue Folge reinhört, auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.